Der Herr ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Genau das möchten wir feiern. Heute ist der 1. April, das ist kein Aprilscherz. Der Herr lebt, Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Ich habe mit ihm heute Morgen schon gesprochen. Also er fühlt sich bester Gesundheit. Ist beim Vater angekommen und für mich persönlich ist Jesu Auferstehung, Ostern, kein Märchen, keine leere Hoffnung, sondern ein Freudenfest. Heute wollen wir ein Fest feiern. Ich weiß nicht, ob wir das begreifen, was es bedeutet. Du bist nicht mehr Todeskandidat. Du bist nicht mehr der Hölle ausgeliefert. Du bist kein Sünder. Du bist kein Sklave des Teufels, was auch immer ist. Jesus ist zurückgekommen. Mein Heiland lebt. Er ist der Erste, der vom Grab auferstanden ist. Jesus ist jetzt der Herr. Er wurde gekreuzigt, er wurde verflucht, verdammt. Er starb am Kreuz als Versager. Also es sieht schrecklich aus, was da passiert ist. Leute gingen vorbei, schütteln den Kopf. Aber dieser Heiland ist jetzt König. Halleluja. Ich freue mich in Jesus. Ich lade dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdienst. Mittwoch 16 Uhr, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr und Sonntag, nächsten Sonntag um 10 Uhr. Das Thema kommenden Sonntag wird sein, lebe im Segen. Lebe nicht im Mangel, lebe nicht in Schwierigkeiten, lebe nicht in Problemen. Weißt du, Jesus lebt. Und was ist mit dir? Verstehst du? Wir müssen nicht mehr vegetieren. Die Zeit ist vorbei, wo man Knäckebrot und Selters nimmt und trinkt und so lebt. Verstehst du? Hochzeit. Wenn Jesus uns den Himmel beschreibt und so weiter, dann spricht er immer von der Hochzeit. Also, er ist gestorben, zwar als Versager, damit wir Gewinner sind. Er starb, wurde geschlagen, verwundet, damit wir in seine Wunden geheilt werden. Lies Jesaja 53, was dort alles drin steht. Weißt du, man hat das Angesicht sich vor ihm verborgen, hat man weggeguckt, man konnte es gar nicht ansehen, dieses ganze Elend, wie man Jesus zugerichtet hat. Er ist auferstanden, Halleluja. Ich habe eine gute Botschaft heute. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, Jesus hat den Teufel gefangen genommen, der Teufel hat nichts mehr zu melden. Und wenn du noch an Dämonen glaubst, wenn du noch an irgendwelche Geister glaubst, dann bist du noch unterbelichtet. Entschuldigung, du lebst im Alten Testament, du lebst im Talmud fast, oder du lebst irgendwo, aber du lebst nicht in der Wirklichkeit. Jesus ist auferstanden. Teufel hat keine Macht, Tod hat keine Macht, Krankheit hat keine Macht. All diese Dinge sind da, aber die können uns nichts mehr anhaben. Der Starke ist entwaffnet, hat seine Rüstung ablegen müssen, hat kapitulieren müssen. Jesus hat durch Niedrigkeit den Stolz Satans überwunden. Genau das Gegenteil. Er hat sich entblößt, er hat sich alles nehmen lassen, damit uns alles gegeben wird. Wir feiern Ostern, Leute. Der Herr ist über allem, der König über allem, der Herr hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir haben diese Tage so viel meditiert, Karfreitag, Samstag, was alles passiert ist. Deshalb ist Ostern für mich so ein Anker meines Glaubens. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und in 1000 Jahren, in 100.000 Jahren werde ich weiterleben. Ich habe ein langes Leben mit Jesus Christus. Warum? Ich halte mich an ihm. Und weil er lebt, lebe ich. Er ist am Thron Gottes und ich bin auch dort. Und wie lese ich hier in Offenbarung Kapitel 19? Damit möchte ich einsteigen und einfach Ostern beginnen. Da heißt es, Halleluja! Preis dem Herrn. Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, regiert. Halleluja. Die können gar nicht mehr aufhören, die Engel. Halleluja, 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 Halleluja. Verstehst du, das ist Ostern. Jubeln und jauchzen und so weiter. Der Herr wird König, sein Reich wird er einnehmen, unser Christus und so weiter. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der König, aller Könige, der Herr, aller Herren. Wir glauben an einem König. Unser Jesus ist ein König, ein Herr, eine Majestät. Jesus hat schon zu Erdenzeiten Tote lebendig gemacht. Aber dann, wenn er uns anschaut und dich anschaut und mich anschaut, wir sind alles Leidende, Siechende, Versager. Und er sagt, du sollst leben und du sollst meine Taten verkündigen. Weißt du, du sollst nicht sagen, was du geleistet hast, sondern was er geleistet hat. Jesus starb für mich, Jesus hat den Preis bezahlt, Jesus hat mich aus der Knechtschaft Ägyptens, dieser Welt rausgeholt, mich befreit. Tolles Gefühl. Seid ihr nun in Christus auferweckt? Ich weiß nicht, wie wir sind, ob wir schon Kaffee heute Morgen getrunken haben. Also vielleicht sind wir noch nicht, wird höchste Zeit. Nachher gibt's Kaffee bei uns hier. So was. Aufwachen, lebendig werden in der Gnade Gottes. Christus hat uns auferweckt und wir sollen nach dem streben, was droben ist. Der Tag der Auferstehung ist der Beginn einer neuen Welt, einer neuen Zeit. Gestern oder am Karfreitag wurde das Lamm geschlachtet. Weißt du, wir spielen alle diese Geschichten Jesu durch. Die Taten des Herrn, was der Herr getan hat. Er hat sein teures Blut vergossen für uns, damit wir geschützt werden. Das Lamm, wie das Passahlamm in der Bibel. Der würdige Engel muss vorbeigehen. Der Teufel kann dich nicht mehr anklagen, dich angreifen. Der spuckt dich an, der greift dich an, aber wir spucken zurück. Halleluja, denn wir wissen, unser Herr Jesus Christus ist König. Wir lassen uns nichts bieten. Weißt du, wir lassen uns nichts gefallen vom Teufel mehr, denn er ist ein Verlierer. Lob und Dank. Wenn du dir das mal alles vorstellst, in deiner Fantasie, in deinen Bildern, dann willst du nicht mehr heulen und jammern. Und heute, wir wollen jetzt aus Ägypten rausgehen und mutig rausgehen. Und der Pharao, selbst wenn er hinter uns herläuft und schimpft und sagt, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Dann sagst du, denkst du, ich komme nicht mehr zurück. Oh, ich habe Ägypten verlassen. Durch 10 Plagen hat Gott Israel aus Ägypten rausgeführt. Und dann, die Kinder Israel gehen durch die Flut, gehen durch die Taufe, gehen ins Reich Gottes, in das gelobte Land, auch wenn es eine Wüste zuerst ist. Weißt du, wir denken, das gelobte Land ist gleich Paradies. Nein, zuerst kommen wir in die Wüste, kommen wir im Kampf, aber da erleben wir 10 Segnungen in der Wüste. Wasser aus dem Felsen, Brot vom Himmel, da kommen die Spatzen, die Wachteln, die schnappen, was wir schnappen können. Und du solltest heute Morgen schnappen, was du schnappen kannst, aus der Verheißung Gottes. Und solltest nicht leer nach Hause gehen. Wenn du leer nach Hause gehst, bist du selber schuld. Jesus hat uns frei gemacht. Vom Pharao, vom Satan, was auch immer ist. Als Moses die Kinder Israel rauslotsen wollte, dann sagt er zum Pharao, mein Volk will ein Fest in der Wüste feiern. Auferstehung wollen sie feiern. In der Wüste. Wo nichts da ist, nichts offen ist. Gestern wurde für mich getötet, heute ruft er mich zum Leben. Er starb, damit ich lebe. Er ist mein Stellvertreter. Fantastisch. Gestern wurde begraben, wurde ich mit ihm mitbegraben. Eigentlich hätte ich am Kreuz hängen sollen. Eigentlich hätte ich gesteinigt werden müssen. Eigentlich hätte ich hingerichtet werden müssen. Nein, er tat es, damit ich lebe. Deshalb, ich lebe mit Christus. Wir werden wie Christus ihm gleich in allen Dingen. Er wurde gering, er wurde klein, er wurde arm und so weiter, damit ich besser habe. Und ich hab's besser. Was hat Jesus zu dem Schächer gesagt? Wir wissen's noch. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Und das ist passiert. Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Er nahm die Knechtsgestalt an, damit ich in Freiheit lebe. Er wurde Knecht, er wurde geschlagen für mich. Versklavt, zugerichtet. Er stieg hinab auf diese Erde, damit ich erhöht werde. Fantastisch, was der Herr alles getan hat. Er ließ sich versuchen, damit ich siege, damit ich überwinde. Er hat alles für mich schon gemacht. Wir leben ein gemachtes Leben. Wir setzen uns in ein gemachtes Nest. Halleluja. Fantastisch. Er ließ sich entehren, damit ich geehrt werde. Er starb, um mich zu retten. Er fuhr in den Himmel, damit er mich nachziehen kann. Wie ein Magnet, er zieht mich nach. Weißt du, mich interessiert die Welt nicht. Gut, ich muss hier leben, ich muss hier arbeiten, ich muss essen, ich muss kämpfen. Aber meine Heimat ist dort in der Höhe. Lob und Dank. Ich habe heute Süßigkeiten mitgebracht. Ihr sollt nicht nur traurig da sitzen und sagen, oh ja, der Heiland ist gestorben. Nein, hier, Silber, kannst du verteilen. Jeder soll sich was rausnehmen. Und jetzt, während ich predige, essen. Du sollst ein süßes Leben haben, ein schönes Leben haben. Weißt du, Gott will, dass wir glücklich sind. Weißt du, wir Deutsche, wir aus dem Westen, wir sind stur, wir denken, ja, Jesus ist gestorben. Nein, wir sollen in der orthodoxen Fest, die orthodoxen Christen, die feiern ganz anders wie wir. Du musst mal in den Osten gehen. Die haben noch diese schöne Liturgie. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir haben ja gesungen. Könnt genug mitnehmen, ist für alle genug da. Isst, genießt und ja, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das ist die Idee hier. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Du sollst schmecken. Weißt du, du sollst nicht traurig sein, nur Salzstangen essen oder irgendwas Salziges. Nein, freu dich am Herrn. Die Freude am Herrn, Geschwister, ist unsere Stärke. Gott tut Wunder an uns. Und das ist Ostern. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Und jetzt kann ich genießen. Ich habe gestern das Bild verwendet von Siklag, da wo die ganzen Freunde Davids, Helden Davids, Kämpfer Davids und wo all diese seine Frauen und Kinder entführt worden sind. Der Teufel hat kassiert, diese Amalekiter. Und jetzt, das Schöne dabei war, der David hat sie alles zurückgeholt. Und dann hat er ein Fest gemacht, ein Braten, hat sie gefreut. Die Freude am Herrn. Wir sollen uns freuen. So, das Größte, was der Herr tat, Johannes 10, Vers 18. Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig, sagt er. Ich habe Macht und die Freiheit, es hinzugeben. Ich habe aber auch die Macht, wieder zurückzuholen. Ich könnte diesen Korb wieder zurückholen, die Süßigkeiten. Ich habe Macht. Und wir sollen uns wirklich freuen, Geschwister. Freuen am Leben. Die Auferstehung des Herrn ist da. Der Sohn Gottes ist gekommen, damit wir leben und volles Genüge haben. Da muss sogar noch so viel übrig bleiben, dass wir noch anderen abgeben können. Das ist Segen. Nicht nur, Hauptsache ich habe was Süßes im Mund. Nein, ich soll weiter genießen. Jesu Hinrichtung war für mich, für dich und so weiter. Und er ist auferstanden und erlebt. Da kann man nicht mehr traurig sein und missgrämig sein und dahin siechen und dahin vegetieren. Freudig. Freudig. Israel heißt es immer wieder. Freudig. Freudig. Ostern ist ein freudiges Fest. Nicht nur, oh Gott, der Heiland ist gestorben, mein Herrgott haben sie genommen. Nein, mein Herrgott ist wieder zurückgekommen. In Macht und Herrlichkeit. Lob und Dank. Er ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Und weißt du, der Auferstandene, was der macht, da geht an See Genezareth und bratet Fische für seine Jünger. Bratet Fische. Und dann fragt der Kinder, habt ihr nichts zu essen? Da sagt, ich habe schon alles für euch fertig gemacht. Kommt, esst und trinket. Und weißt du, die Freude am Herrn ist, dass man isst und trinkt und fröhlich ist. Die Auferstehung. Das leere Grab. Das sind zwei Säulen. Und die Erscheinungen des Herrn, dass Jesus lebt. Weißt du, er kommt immer wieder an Ostern ist Jesus 40 Tage lang, jeden Tag einmal erschienen. Das war Delikatesse für die Jünger. Weißt du, und jedes Mal hat er sie unterrichtet und hat sie gelehrt und hat sich ihnen offenbart. 40 Tage lang war das Grab ist leer. Die haben das Grab nicht mehr aufgesucht, sondern sie waren glücklich. Mein Heiland lebt, mein Heiland ist da und so weiter. Und der Heiland kommt. Ich kann nicht glauben. Ich will gar nicht glauben. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht glauben. Und dann sagt, da ist der Herr Jesus da. Und der Thomas erzählt, Herr, weißt du, was ich da höre? Das ist alles Quatsch. Weibergeschichten und so weiter, was sie da am Grab alles erlebt haben. Das ist alles nicht wahr. Ich glaube nur das, was ich sehe. Das habe ich euch Süßigkeiten gegeben, damit ihr wisst, der Herr ist auferstanden. Ich rede nicht vom Zucker. Ich rede nicht von Schokolade. Ich rede nicht von Genusssachen. Nein, wir sollen schmecken und sehen, der Herr lebt tatsächlich. Der lebt tatsächlich, ja. Das Grab ist leer. Niemand kann das leugnen. Die Wachen, die wurden bestochen. Die haben, Ostern war das Lügenfest. Auf der einen Seite ein Lügenfest von den Juden. Bitte sagt es niemand, dass Jesus das Grab leer ist, dass er auferstanden ist. Oder sagt lieber, erzähl dir lieber den Leuten ein Märchen. Seine Knechte kamen nachts und haben uns Jesus geklaut. Jesus ist kein gestohlener Herr. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab wurde offiziell bewacht mit dem Siegel des Pilatus. Die Menschen waren damals, die Jünger Jesu waren wirklich überzeugt. Unser Herr lebt, Lob und Dank. Unser Jesus lebt. Und niemand konnte das Gegenteil beweisen. Denn wir haben einen Haufen Zeugen gehabt. Und weißt du, und Paulus schreibt ja 50 nach Christus da sein Korintherbrief und sagt, die Zeugen leben zum größten Teil noch. Jesus erschien mal 500 Leuten auf einmal. Das Paar Spinnen gibt's immer welche, dass sie so überschnappen und Geister und Geschichten sehen. Aber dass 500 Leute auf einmal irgendwas sehen, Halluzinationen haben oder sonst was und verrückt spielen, ist nicht möglich. Da müssen wirklich alle berauscht sein und irgendwelche auf einem Trip sein. Oder ich denke nur, die kritischen Männer, und die Juden waren kritische Leute, Petrus war kritisch und Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus, war noch kritischer. Ich glaube nichts, weil ich kenne doch den von zu Hause, wie der ist. Verstehst du? Aber er ist gläubig geworden und er ist dem Jakobus erschienen. Und auch für uns, ihr Lieben, Jesus muss uns ganz persönlich erscheinen, dann kann ich glauben. Wir haben heute Morgen uns unterhalten, zum Dr. Billy Graham kam mal eine Frau, ich glaube nicht an Gott, Gott ist für mich tot. Dann sagte Billy Graham, Frau, Entschuldigung, seit wann? Ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen. Verstehst? Heute Morgen noch habe ich mit ihm gesprochen. Und du kannst jeden Tag mit ihm sprechen, verstehst du? Und das ist so wichtig, dass du jeden Tag mit ihm sprichst, dann weißt du nämlich hundertprozentig, er lebt. Verstehst du? Lebt. Ich habe mit ihm telefoniert. Ich habe mit ihm Mails geschickt. Verstehst du? Ich habe Kontakt mit ihm gehabt. Toll. Für die Auferstehung Jesu gibt es so viele handfeste Beweise. Die ganze Geschichte, verstehst du, ist bewiesen bis ins Detail. Die Kreuzigung bis ins Detail, aber auch die Auferstehung. Wenn ich dran denke, der Josephus, ein Zeitgenosse von Apostel Paulus, so lebt in den 50 nach Christus. Spion eigentlich, Doppelagent. Der ist zu den Römern darüber gelaufen, war aber im Hohen Rat, der wusste so vieles, was viele nicht wussten. Er wusste vieles, was die hohen Priester miteinander da Techtelmechtel ausgemacht haben. Und er schreibt in seine Altertümer, er sagt, um diese Zeit lebte Jesus, schreibt er, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt als Menschen bezeichnen darf. Also so schreibt er über Jesus. Er muss Jesus irgendwo begegnet sein. Durch den Hohen Rat muss er so viel Information haben. Und dann sagt er, er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller jener Menschen, die nach der Wahrheit Ausschau gehalten haben. Und so gewann er viele Juden und auch viele Griechen für sich. Und er war der Messias. Das schreibt Flavius, ein Nicht-Christ, der eigentlich mit Christentum nichts zu tun haben wollte. Und aber natürlich bei den Römern war. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurde dennoch diejenigen, die ihm anhängen und beigestanden, nicht untreu. Der blieb bei ihnen. Und da heißt es, und er erschien, Flavius schreibt hier, und er erschien ihnen am dritten Tag lebend, wie Gott gesandten Propheten vorausgesagt hatten. Das schreibt ein Feind Christi, ein Feind des Glaubens. Verstehst du? Das schreibt ein Feind. Und was Feinde sagen, die sagen die Wahrheit. Verstehst du? Die machen keine Schnörkel darum. Und wie die Propheten gesagt haben, und tausend andere wunderbare Dinge, die von ihm prophezeit worden sind, haben es erschienen, es passiert. Und die Gruppe der Christen, so genannt sind sie, die Christen, die Christus nachfolgen, die besteht bis auf den heutigen Tag. Also 50 nach Christus wurde das geschrieben. Also der lebte noch. Und zu der Zeit lebten die Leute. Man konnte ja nachgehen und nachprüfen. Verhält sich das so? Oder ist das ein Schwindel? Nur als Beispiel, dieser Josephus, der war ein Jude, der wollte den Römern natürlich ein bisschen gefallen, die auf Betreiben des unser Vornehmsten ist er durch Pilatus gekreuzigt worden. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Das schreibt ein Feind, Christi. So wie wir diese leben, dann haben wir noch andere Zeugnisse, dass Jesus lebt. Große Wahrheiten durch die Apostel. Mit großer Kraft gaben sie Zeugnis. Jesus ist auferstanden. Am Pfingsttag, paar Wochen nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, steht Petrus auf der Kanzel. Ein Feigling. Ein Feigling, der sonst keinen Mumm gehabt vor einem kleinen Mädel. Und sagt, ich schäme mich, ich weiß nicht, von wem du sprichst. Steht Petrus voll Heiligen Geistes. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt. Ostern. Halleluja. Freudenfest. Und die elf traten auf, die sich vorher verschanzt und versteckt hatten aus Angst vor den Juden. Denn man muss eines wissen, das war sippenhaft. Sie haben den Messias gekreuzigt, Jesus gekreuzigt und als nächstes kommen dann die Apostel dran. Deshalb haben sie Angst gehabt. Aber hier, weißt du, die sind mutig geworden durch den Heiligen Geist, durch das, was passiert ist. Die 40 Tage, wo Jesus ihnen erschienen ist, sind sie so angepowert worden. Ich kann es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Sie haben Jesus berührt, betastet haben. Thomas hat seinen Finger in die Wunde Jesu durchgesteckt, bis auf der anderen Seite. Versteht? Ich kann es so bildlich feststellen, was da passiert ist. Das gibt's doch nicht. Entweder bin ich oder bin ich verrückt oder was da los ist. Weißt du, wir müssen eines wissen. Wenn Gott Wunder tut, dann kann der Teufel machen, was er will. Wir haben einen Gottesdienst mal gehabt in einer Zeltmission und in dieser Zeltmission hat einer den Heiligen Geist bekommen. War ein Ältester einer Baptistengemeinde, die lehnen den Heiligen Geist. Zu der Zeit haben sie den Heiligen Geist abgelehnt. Das ist alles von unten, alles vom Teufel, alles nur Quatsch und so weiter. Und dann wurde er gezitiert vor die Gemeindeversammlung, Ältestenversammlung. Er war selber ein Ältester. Also, was du da bei Matthäus erlebt hast im Zelt, das ist alles Quatsch, das ist Unsinn, das ist alles vom Teufel und so weiter. Dann, das hat er selber nachher erzählt. Dann sagte er, mir war egal, plötzlich platzt mir raus von Gott oder vom Teufel, von wem auch immer. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich war dabei. Und deshalb, du kannst den Leuten erzählen, was du willst. Verstehst du? Dummen Leuten kannst du was erzählen. Aber was du erlebt hast, kann dir keiner was nehmen. Wenn du deine Finger mal verbrannt hast, das können die Leute erzählen und sagen, die Platte ist nicht kalt. Du weißt, wie es heißt. Ich habe meine Finger verbrannt. Verstehst? Und deshalb, was du erlebt hast, und Geschwister, deshalb ist es so wichtig, dass wir im Glauben Erlebnisse machen mit Jesus, Gebetserhörungen, wie Gott uns führt, wie Gott uns bewahrt, wie Gott uns heilt, auch wenn es nur Zahnschmerzen sind. Verstehst du, ist egal. Der Glaube ist erfahrbar. Der Glaube ist nicht nur irgendwas, irgendwo ist was, verstehst du, irgendwas, irgendein Geist. Nein, du erlebst den Heiligen Geist, die Kraft Gottes. Da stehst du vor deinem Chef, deinem Boss und du sagst, sie können mir erzählen, was sie wollen, aber ich weiß, an wem ich glaube. Ich kenne meinen Heiland. So, diese Lehre, die wurde verkündigt, diese Auferstehungsbotschaft und so weiter, trotz vielen Widerspruch und Widerstand und Verachtung und Opposition, das ist nicht wahr, das ist Quatsch, was sie da erzählt. Nein, je mehr sie eine Sache bekämpft haben, umso explosiver und so gewaltiger war die Geschichte. Hör doch auf. Und dann, je mehr man sie bedrohte haben, ich denke nur Johannes und Petrus, man hat sie bedroht, mit dem Tod sogar, sagt nichts mehr von Jesus, sagt mir ja nichts von Jesus. Und was machen sie? Halleluja, dieser Kranke ist im Namen Jesu gesund geworden. Fragt ihn selber. Ich habe es ihnen gesagt, sagt Petrus. Er wollte nur Geld von mir haben. Ich bin kein Humanist und ich hatte kein Geld auch. Aber was ich hatte, das habe ich ihm gegeben. Im Namen Jesu, steh auf und renn. Und der wollte gar nicht, der war so wackelig auf die Beine. Ich habe ihn so richtig durchgeschüttelt, richtig pfingstlich, charismatisch, amerikanisch. Steh auf, du kannst gehen. Gott hat dir zwei Füße gegeben, du kannst gehen, steh auf und renn. Und das ist passiert und er tanzte, der hat nicht mehr aufgehört. Wenn du 38 Jahre mal gehockt bist und gesessen bist, da willst du nicht mehr sitzen. Verstehst du, ich bin lange genug gesessen. Ich will springen, ich will laufen, ich will rennen. Und wenn er noch länger gelebt hätte, hätte er den Marathonlauf noch gemacht. Verstehst du? Und alle hätten gesehen, was mit diesem Mann passiert ist. Weißt du, man sieht, wenn Wunder passieren, man sieht an den Menschen, dass Wunder passiert ist. Man hat dann auch an den Jüngern gesehen, an denen ist ein Wunder passiert. Der hat noch keine Süßigkeiten gekriegt. Gib ihm ein paar Süßigkeiten. Verstehst du? Ja, die soll das Leben genießen. Die soll das Leben genießen. Lass es nochmal durchgehen. Ich habe so viel hier gekauft. Verstehst? Jeder soll was haben und sie soll glücklich sein. Weißt du, die Botschaft ist nichts was Trauriges. Der Herrgott ist gestorben. Nein, der Herrgott lebt. Durch Jesus lebt der Herr Jesus Christus. Weißt du, man denkt, man kann Jesus stehlen, man kann Jesus nicht mehr stehlen. Er ist zementiert. Die Seligkeit ist zementiert. Und Petrus predigt in Kühnheit von und sogar unter Androhung des Todes. Jesus ist auferstanden, so glühend, so brennend im Geist. Jesus ist auferstanden. Weißt du, glaub an die Auferstehung Jesu. Auch wenn die Leute dir die Lüge unterstellen und sagen, das ist nicht wahr, das bildest du dir nur ein, das redest du dir nur ein. Man kann sich so viel einsuggerieren, aber das, was Gott an uns verändert. Du siehst plötzlich, ich bin nicht mehr ein Lügner, ich rauche nicht mehr, ich saufe nicht mehr, ich mache das und jenes nicht mehr, ich bin jetzt ein anderer Mensch geworden, durch die Gnade Gottes. Das ist sichtbar. Eine Heilung kann man noch ignorieren, da du hast sie eingebildet und warst vorher krank, weil du eingebildet warst und jetzt sollst du wieder gesund werden. Verstehst du? Durch Einbildung. Man kann so vieles sich einbilden und einreden, aber wenn ein Mensch plötzlich seinen Lebensstil ändert, seinen Charakter ändert, Charakter kann man nicht verändern, denn du hast das angeboren. Aber wenn dieses angeboren plötzlich anders wird, du wirst zahm wie ein Lamm. Du bist friedlich, ruhig, gelassen, ärgerst dich nicht mehr, lässt dich nicht mehr stressen. Das sind Wunder Gottes. Natürlich kann man sich alles einreden. Psychologen haben für alles eine Antwort. Weißt du, ich bin atheistisch geschult. Ich könnte für jedes Wunder eine Alternative anbieten und sagen, das war nicht so. Das ist alles nur eingeredet, alles nur eingebildet. Aber das ist nicht wahr. Weißt du was? Wenn Gott einen tröstet, du hast Leid, du hast Schwierigkeiten, du hast Schmerzen, und Gott sagt, beruhige dich, ich bring dich durch, du schaffst es, vertraue dem Herrn. So, sie haben Zeugnis gehabt. Nicht nur das leere Grab, sondern sie wussten, meine Lasten sind verschwunden. Lasten verschwinden, nicht nur auf Golgatha, sondern das Grab ist leer. Da ist ein anderer drin gelegen und da musst du nicht mehr drin liegen. Ein anderer hing am Kreuz für dich und mich. Weißt du, die ganze Vertuscherei und das ganze Manipulieren hin und her, das hat ein Ende durch Jesus Christus. Wenn du an Jesus glaubst, weißt du, plötzlich, ja, ist vorbei, vergangen. Das ist passé. Ich muss mich nicht an diese Geschichten halten. Meine Schuld, meine Sünde. Ach, denk, was du getan hast. Also der Teufel ist ein Ankläger der Brüder. Der Teufel beschuldigt dich ständig und sagt, du bist nicht wert, du bist nicht würdig. Nein, ich weiß, ich bin wert, ich bin würdig. Ich bin Goldjunge und Goldmädel. Halleluja. Gott hat mir Gnade geschenkt. Ich freue dich. Als Jesus auferstanden, gingen die Wachen aus Furcht vor dem und so weiter, gingen zu Pilatus und sagen, was soll ich machen? Und dann kamen gleich die hohen Priester und sagen, beruhigt euch, erzählt Quatsch. Weißt du, es war kein Aprilscherz, die Auferstehung Jesu Christi. Es war eine knallharte Botschaft. Und so weiter, was in jener Nacht geschah. Ich habe gestern euch alles erzählt, was Jesus in jener Nacht machte. Er stieg hinab an die untersten Orte der Unterwelt. Ich habe gestern noch etwas ganz Merkwürdiges gelesen in der Bibel. Deshalb habe ich nur euch nebenbei erwähnt. Und er ist auch hinabgestiegen in der Luftsphäre, da wo die Geister, Gedanken, negative Gedanken sind, und hat alles gefangen genommen. Die ganzen negativen Erinnerungen. Nicht nur die Geister, die unten in der Hölle und in der Unterwelt sind, nein, die Geister, die in der Luft herrschen, die uns beherrschen wollen. Traditionen, die sind alle gefangen, eingepackt ins Paket und ins Land Nimmerlein geworfen. Wir lesen ja bei der Auferstehung Jesu, da heißt es, ich will euch nur sagen, was da passiert ist, es geschah ein gewaltiges Erdbeben und ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab und er wälzte diesen Stein weg, der über eine Tonne gewogen hat. Dieser Stein wurde weggewälzt, denn die armen Frauen haben gesagt, wer wälzt uns den Stein weg? Niemand konnte es wegwälzen, aber der Herr hat es getan. Halleluja, der Engel des Herrn. Die Engel sind so stark und so mächtig. Ostern ohne Engel ist gar nicht denkbar. Die ganze Heilsgeschichte um Jesus ohne Engel ist gar nicht denkbar. Und dann kommt Jesus aus dem Grab. Weißt du, die Auferstehung Jesus hat niemand richtig erlebt, außer diese Kriegsknechte. Da heißt es, und seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Und die Wächter begannen zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Matthäus 28, lesen wir mal. Die fielen wie tot zu Boden. Diese römischen Soldaten, die so tapfer waren, verstehst du, die über Leichen gegangen sind, die fielen wie tot zu Boden, als Jesus auferstand. Das ist, Jesus bricht Satans Macht. Er bricht die Macht der Juden, die Macht der Römer, er bricht die Macht der Katholiken, der Protestanten, der Kommunisten, der Moslems. Er zerbricht, zerreißt diese Mächte. Der Vorhang zerriss im Tempel. Das war das Schlimmste, was passierte. Also für die Juden war der Tempel so heilig. Oh, der Tempel, der Tempel. Und Jesus hat gesagt, in 3 Tagen baue ich wieder den Tempel ganz neu auf. Und das war auch mit einer Anklage, was er sich da einbildet. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ist keine Einbildung. Es ist Realität. Und es wird zur Realität. Die Auferstehung Jesu kann kein Mensch erklären. Keiner war dabei. Aber jeder kann es erleben. Jeder kann es erleben. 40 Tage lang. Das heißt, ein Leben lang. Ein Leben lang haben die Leute immer wieder erlebt. Beweise für die Auferstehung. Weißt du, ich könnte zu viele Beweise jetzt noch bringen. Das würde uns nicht viel bringen. Du musst selbst erleben. Du musst selbst erleben. Aber es gibt eine ganze Menge Beweise. Ich habe vorhin von Flavius erzählt und so weiter. Sein Tod ist bewiesen. Und seine Auferstehung ist genauso bewiesen der unsichtbaren Welt gegenüber. Und jeder, der es fassen will, kann fassen. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus. Das ist wahr. Plötzlich hast du ein Aha-Erlebnis. Ein Wunder ist passiert. Ich kann es glauben. Ich habe einen Anthroposophen bei mir mal in der Gemeinde gehabt in Heilbronn. Der, weißt du, die, der glaubt an der Christusmystik und was weiß ich, was der geglaubt hat, war Oberstudiendirektor sogar. Eines Tages kommt er zu mir, Bruder Matthäus, bei mir ist ein Wunder passiert. Habe ich gesagt, was denn? Denn mit seiner Christusmystik und was, ich in einem meiner Gottesdienste, ich kann die Hände hochheben. Ich kann sagen, Jesus, mein Herr. Verstehst? Das ist Christusmystik. Nicht aus der Erde da irgendwo Demeter Zeugs schlucken und fressen. Verstehst du? Und jetzt nehme ich Jesus, auch weil sein Blut in die Erde geflossen ist, nehme ich aus der Erde wieder so in mir raus. Das ist alles so Mystik. Nein, du brauchst keine Bilder mehr. Aber du darfst dich freuen. Christus lebt. Ich kann meine Hände hochheben. Ich kann den Herrn preisen. Ich kann Halleluja sagen. Ich kann Hosianna sagen. Die Freude am Herrn. Und so weiter. Es gibt so viele Augenzeugen um Jesus herum. Und die ganze Christenheit ist voll von Zeugen Jesu. Die haben Jesus erlebt. Augenzeugen. Nicht nur bei der Verhaftung, Verhör und so weiter. Nein, auch nachher im Alltag. Mir ist der Herr erschienen, sagt der Apostel Paulus. 30 Jahre nach diesem großen Ereignis. Der Herr ist mir erschienen. Als eine unzeitige Geburt. Ich war auf dem Weg nach Damaskus. So beschreibt er diese Geschichte. Und plötzlich eine Stimme vom Himmel, ein Licht umleuchtete ihn. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Die meisten Menschen kämpfen gegen Jesus und wissen gar nicht, dass es Jesus ihnen in den Weg sich stellt. Warum tust du so? Warum benimmst du dich so wild? Warum bist du so ablehnend und abweisend der Gnade Gottes gegenüber? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich meine nur gut mit dir. Ich will nur dir helfen. Ich will dich retten. Ich will dich heilen. Ich will dich zum Segen für andere Menschen machen. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und er ist blind geworden. Weißt du, das ist ein Zeichen. Viele Menschen werden blind für die Tradition, für die Religion, für all den ganzen Hokuspokus. Und dann machen sie ihre eigenen Erfahrungen. Er betet. Was? Das ist das Erstaunliche. Der Heilige Geist sagt zu Ananias, siehe, er betet, als wenn der Kerl nicht beten könnte. Der konnte beten wie ein Weltmeister. Der hat seine Gebete runtergeleiert. Verstehst du, wenn es hieß, jetzt beten wir, hat er schon alles, war er gleich fertig. Verstehst du, kannte die ganze Litanei auswendig. Siehe, er betet total anders jetzt. Weißt du, so viele Menschen beten religiös. Ob es Vater Unser ist, Vater Unser ist ein vorösterliches Gebet. Erlöse uns von dem Bösen. Verstehst du? Und dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Das ist vorösterlich. Und so viel beten Gebete, denken, ja, wenn ich 75 Mal Vater Unser bete oder großes der Allah, großes der und der, verstehst du? Passiert nichts. Aber mit dem Herzen, siehe, er betet. Siehe, er betet. Und so viele Menschen kommen in irgendeine Phase irgendwann in ihrem Leben, ob es im Krankenhaus ist oder im Sterbebett ist oder irgendwo auf der Gosse. Siehe, er betet. So viele. Ich kenne Leute, die waren stockbesoffen oder rauschgiftsüchtig und so weiter. Und die haben plötzlich gemerkt, mein Herz setzt aus. Und dann haben sie angefangen zu beten. Da muss niemand lernen, Gebetsschule besuchen oder Glaubenskurs besuchen. Wie betet man richtig? Jeder weiß, wie er betet. Weißt du, das ist was, da musst du deinem Sterben nicht erklären, wie betet man. Er kann schon beten. Verstehst du, siehe, er betet. Und dann kommt Ananias rein und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs dort auf der Damaskusstraße erschienen ist, dieser Herr ist auch mir begegnet. Und du sollst gerettet werden. Ja, was muss ich tun? Lass dich taufen, wirst den Heiligen Geist empfangen und ja, dann sind wir schon weiter, wie es weiterläuft. Und es läuft weiter, wenn Gott nachher die Kontrolle übernimmt. Siehe, er betet. So, es gibt so viele Beweise für Ostern, für die Auferstehung, dass wir jeden Sonntag Gottesdienst haben, ist auch ein Beweis. Am ersten Tag der Woche ist der Herr auferstanden. Und seitdem feiern die Christen immer den Sonntag als ihren Feiertag. Der Herr ist auferstanden. Deshalb jeder Tag, jeder Sonntag ist ein Ostertag, ein Osterfest für uns Gläubige. Jeder Sonntag, für mich auf jeden Fall. Verstehst, der Herr ist auferstanden. Eigentlich lebt er für mich immer, aber da werde ich mir bewusst, bei mir jeden Abendmahl verkündigen wir seinen Tod. Er starb, hat sein Leben für mich in den Riss gegeben, in den Tod gegeben, sein Blut vergossen und wir sind durch des Lammes Blut gerettet. Der würdige Engel muss vorbeigehen. Da kann ich uns antun. Wenn das Blut Jesu über dein Leben ist und in deinem Leben ist, darf der Arge dich nicht antasten. Da können die Voodoo-Zauberer zaubern, so viel sie wollen. Können sie ganzen Puppen mit lauter Nägel einstecken. Da funktioniert das nicht. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Ostern, der Christ ist vergnügt, erlöst, befreit. Ich habe hier der Schwester erzählt von Griechenland. Weißt du, die Deutschen und die Westler, die wissen nicht, was feiern ist. In der orthodoxen Kirche, das Osterlachen. Verstehst du? Dann sagt der Priester 2, 3. Und dann fangen sie alle an zu lachen, sich zu freuen. Denn die Freude ist etwas, was Wunderbares, auf Befehl sich zu freuen. Ich weiß es, ich habe es oft erlebt hier in unserer großen Kirche. Wir hatten da Orthodoxe drin, die ihre Gottesdienste feierten. Da kam extra sogar der Bischof aus Sofia und hat dann einen Gottesdienst abgehalten. Und ich habe gedacht, ich spinne. Weißt du, wir denken, wir beten gemeinsam. Das ist schon Kauderwelsch. Aber die lachen auf, vor Freude auf einmal alle los. Und wir, weißt du, fang du auch mal zu lachen. Verstehst du? Sei nicht so verkrampft. Wir brauchen Charismatiker brauchen dann irgendwelche extra Gottesdienste, wo die dann kichern auf dem Boden sich wälzen, was weiß ich. Nein, die Freude am Herrn, die kann jeden Tag erleben. Morgen stehst du auf und ich sage, oh, ich habe keine Lust heute, heute regnet oder schneit oder stürmt. Nein, da fängst du an zu lachen. Ja, fang an den Teufel auszulachen. Und dann habe ich gefragt, warum macht ihr das? Als ich das erste Mal erlebte, sagte, wir lachen den Teufel aus. Wir lachen die Sünde aus. Wir lachen das Negative aus. Das Negative hat keine Macht mehr. Der Bibel hat es mal uns so schön erzählt. Fang an, den Teufel auszulachen. Fang an, den Teufel auszulachen. Du bist krank. Weißt du, was du machst? Verstehst du? Das ist heulen. Weißt du, du sollst anfangen, deine Krankheit auszulachen. Du hast eine Diagnose und du bist todkrank. Morgen wirst du sterben. Womöglich. Was heißt in dieser Todesdiagnose? Fang an, alles auch. Diagnose, was willst du mir ausrichten? Ich bin todkrank, aber mein Erlöser lebt. Jesus ist stärker als die Krankheit. Jesus ist stärker als die Geschwüre. Jesus ist stärker. Und dann lachst du den Teufel aus. Und ich sag dir, Lachen setzt so viele Hormone frei. Schon allein psychisch. So viele Hormone. Schau doch die kleinen Kinder an. Die Babys, wenn die da schlafen. Verstehst du? Da lachen sie auch. Die träumen was Schönes von den Engeln oder was weiß ich von dem und was sie träumen. Die lachen. Aber der Erwachsene nachher ist stur. Was? Da muss man so alle Grimassen ziehen, da brauchst du Energie, um deine Muskeln so richtig in Position zu bringen. Fang an zu lachen. Osterlachen solltest du das ganze Jahr über haben. Egal wo, draußen, auf der Straße, im Auto. Also ich habe oft... Wir waren so viele Leute, ich konnte nicht so beten, wie ich zu Hause wollte. Da bin ich oft weggefahren, die Scheiben hochgedreht, irgendwo auf dem Berg, wo ich die Leute wissen, beobachte, dass keiner ums Auto rumsteht und nicht denkt, da sitzt ein Verrückter drin. Ich habe den Herrn gepriesen. Und das ist, was mir Kraft gegeben hat. Der Lobpreis Gottes. Halleluja. Habe ich in Zungen gejodelt, gejubelt, gejaucht. Ich habe selber nicht verstanden, was da los ist. Aber ich wusste, ich preise den Herrn. Mein Bewusstsein, mein Unterbewusstsein hat Gott erhoben. So Osterlachen. Weißt du, wer Ostern erlebt hat, der ist erlöst, der ist befreit, weg von der Verklemmung. Bist nicht mehr verklemmt. Du bist in der Freude Gottes, im Lebensraum Gottes. Du fängst an zu triumphieren, du fängst an, dich richtig zu fühlen. Du weißt, meine Zeit ist in Gottes Händen, mein Leben ist in Gottes Hand. Du bist nicht mehr verzagt, du bist nicht mehr elend. Er lebt, er lebt, er lebt. Ja, mein Jesus, ja, er lebt. Halleluja. Wäre Jesus nicht auferstanden. Und jetzt kommt dieser Analytiker Paulus, verstehst du, der hat einen klaren Kopf gehabt, dieser Philosoph und Theologe, der hat es richtig ergründet. Und er sagt, wäre Christus nicht auferstanden, wäre alles wie die Katz. Wäre alles umsonst, wäre alles vergeblich. Können wir alle nach Hause gehen. Aber er wusste, er hat sich überlegt, er hat gewusst, das Leben als Jude und das Leben jetzt als Christ, tut es ein Geheimnis, das ist was Wunderbares. Ich weiß, dass Jesus lebt, dass mein Erlöser lebt. Und wenn ich so die Jünger nachher später vorher angucke, jetzt in der Bibel, die hockten zusammen aus Angst und plötzlich geht durch die Wand der Herr Jesus zu ihnen rein und sagt, Kinder, ich grüße euch, Friede sei mit euch. Ich muss mir vorstellen, wir sitzen hier, alles zugeriegelt, alles zugemacht, alles ist zu und plötzlich kommt Jesus hier durch die Wand. Was würdest du machen? Ich würde Halleluja schreien. Halleluja. Lob und Dank. Und sie waren gelähmt hier von was weiß ich. Und in dem Moment tritt Jesus rein. In der dunkelsten Stunde kommt Jesus. Du willst Jesus erleben. Und ich sagte, du erlebst ihn in der dunkelsten Stunde deines Lebens. Todkrank. Bettelarm. Oder was auch sein mag, schwach und elend und was weiß ich. Und plötzlich in dieser dunklen Stunde kommt Jesus und sagt, Kind, fürchte dich nicht, ich bin's. Es ist nicht ein Geist, nicht ein Gespenst. Wir wissen ja, die Jünger zweifelten zuerst. Sehr. Aber der Herr hat ihnen diese Zweifel genommen. Erst durch die Begegnung mit dem Auferstand, immer wieder der gleiche Heiland. Dein Glaube wird gefestigt und gegründet. Und Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist auch diese Predigt heute Morgen umsonst. Dann ist auch euer Glaube umsonst, euer Taufe umsonst, dieses Opfer, das ihr gegeben habt, alles umsonst. Dann wäre die ganze christliche Lehre nur leeres Geschwätz, frommes Getöse, weiter nicht. Alles, was ihr macht, ist nur Zirkus, 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 nochmals Zirkus. Ihr könnt gleich in den Zirkus gehen. Weißt du, und die ganzen Prediger sind alles Betrüger und betrogene Betrüger, alle Prediger, wenn Christus nicht auferstanden wäre, mal dir das aus. Alle Bibeln, kannst alles verbrennen. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, kannst du ganzen Gesangsbücher in den Müll schmeißen. Aber Lob und Dank, bisher haben wir noch nicht geschafft. Wenn du die Osterbotschaft richtig verstanden hast, dann läufst du nicht mehr mit einem tragischen, schrecklichen Gesicht herum. Da war ein junger Bruder, der musste den Pastor für den Abendsgottesdienst abholen vom Bahnhof. Und er hat aber kein Bild gehabt. Er wusste nicht, wie der Pastor aussieht. Also wen soll er abholen? Und da sind Leute ausgestiegen aus dem Zug. Und der Pastor, wo er abholen sollte, hat er nicht erwischt. Dann guckte sich die Leute nochmals an. Da läuft einer mit schwarzer Tasche unterm Arm, gebückt, hält sich den Bauch fest und weiter. Läuft so gebückt und sagt, Entschuldigung, sind Sie der Pastor, den ich abholen sollte? Sagte, warum? Aber sie laufen so wie ein Pastor. Dann sagte er, nein, ich habe Magenbeschwerden. Verstehst du? Du hast, wenn du Jesus Christus kennst, und der Pastor war schon in der Gemeinde angekommen, und er war strahlend und glücklich und happy, der hat keine Magengeschwüre gehabt. Lauf doch nicht, als wenn du Magengeschwüre hättest. Auch wenn du Magengeschwüre hast, freu dich. Denn du hast Magengeschwüre nur, weil du dich ärgerst. Das ist alles. Weil du dich aufregst, weil du den Stress nicht verarbeitest, weil du zu wenig lachst, zu wenig Spaß in deinem Leben hast. Dieses Osterlachen, vor allem in dieser orthodoxen Kirche, wo das herkommt, weißt du, in der Urkirche, also in der orthodoxen Kirche war das gang und gäbe, der zweite Ostertag, das wird jetzt der Montag, hier der zweite Ostertag, da sollte der Pfarrer nicht unbedingt aus der Bibel predigen, er soll so predigen, dass die Leute lachen. Dass die Leute Spaß haben. Und man, dann nachher hier in der Westkirche hat man das verboten, weil manche sogar übertrieben haben. Die haben so witzig gemacht, so viel Spaß unter die Leute gebracht. Die haben nur noch gekichert. Und die haben vergessen, was der Pastor gesagt hat. Die haben nur die Witze mit nach Hause genommen. Und das ist die Freude. Wir können es übertreiben. Das ist die eine Sache. Aber wir können es auch untertreiben. Und was wir hier in unserer Westkirche haben, ist eine Untertreibung. Unterkühlung. Verstehst du, wir sind unterkühlt. Kannst gleich in den Kühlschrank gehen. Humorlose Existenzen sind viele Menschen. Elender Mensch, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Du bist schon erlöst. Du musst nicht auf deine Erlösung warten. Du musst nicht auf deine Erlösung zuarbeiten. Wir sind erlöst. Seit Golgatha. Seit 2000 Jahren. Wir sind Menschen mit Hoffnung. Wir haben die Wahrheit erkannt. Wir haben Osterfreude. Die Freude an Jesus. Er ist auferstanden. Denk an diese beiden Emmausbrüder. Die gehen, oh, unser Herr Gott ist gestorben. Unseren Heiland haben sie genommen. Unseren Herrn Jesus haben sie gekreuzigt. Weißt du, wie schlimm das war? Oh, wir haben gehofft, wir haben geglaubt, der würde Israel erlösen. Von was weiß ich. Und dann kommt der dritte Mann dazu. Er sagt, sag mal Leute, von was redet ihr denn? Dann fragt der eine der der Emmaus-Brüder, ja, bist du der einzige Ausländer, der nicht weiß, was in den letzten Tagen passiert ist? Liest du keine Zeitung, guckst du keinen Fernseher, hörst du kein Radio, verstehst du? Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was passiert ist? Und dann redet Jesus mit ihnen und spricht mit ihnen und dann sagt, du, jetzt muss ich noch weitergehen. Dann sagen sie, komm, heute Abend ist Abend, der Sabbatweg, du kannst nicht mehr weiterlaufen. So, komm zu uns, es will Abend werden und so weiter. Und der kommt rein, bricht das Brot. Dann sagen sie, mei, das war der Herr Jesus. So viele wissen nicht und merken nicht, reden negativ. Und der Herr Jesus redet was und sagt, was für ein Geschwätz ist das, was ich rede. Über Krankheit, über Oma und Opa und dass der Ochse kein Gras mehr frisst. Verstehst du? Lauter mögliche Dummheiten, die Leute unterhalten sich, das Auto springt nicht an. Was sind das für Reden? Und dann erlebst du plötzlich die Gegenwart Jesu, die Herrlichkeit Gottes. Und plötzlich explodiert das, da gibt es einen Knall. Das ist der Urknall. Das ist der Urknall. Die Hölle erzittert. Jesus kommt. Und Jesus steht auf. Und Jesus geht vorwärts. Und jetzt beginnt eine ganz neue Zeit für dich und mich. Und wir reden total anders. Gewiss, ich habe Schwierigkeiten, das Auto springt nicht an, der Ochse frisst nicht. Was weiß ich. Und ich habe Magengeschwüre und vieles andere mehr. Das stimmt alles. Aber er ist auferstanden. Und dieses alles geht vorbei. Das Grab ist leer. Und eines Tages werden alle Gräber weggeräumt und wegplaniert. Oder wird es gar nicht mehr geben. Weißt du, Ostern vertreibt die Todesangst. Wir haben alle Todesangst. Erzähl mir nicht, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Alle Menschen haben Sterben. Selbst wenn du ein Tierchen nimmst und zur Schlachtung führst, selbst die haben Angst. Selbst die haben Angst. Das ist etwas Natürliches. Aber weil Jesus lebt, egal ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Jesus ist mitten unter uns heute Morgen. Und jeder, der Jesus anruft, der wird gerettet. Der ist nicht mehr einsam, der ist nicht mehr verzweifelt, der ist nicht mehr siechend. Rufe Jesus an, wenn du Angst hast. Ja, was soll ich sagen? Gar nichts. Rufe Jesus an. Du musst nur sagen, J-E-S-U-S. Und es ist schon passiert. Und dann ist er da. Wer den Namen des Herrn anruft, denn Jesus ist seit Ostern der Herr aller Herren, König aller Könige, ruft den Herrn an. Jesus war ganz tot und er ist jetzt ganz lebendig. Total. Und er sagt uns, rufe mich an. Du musst nicht jetzt moralisch perfekt werden. Du kannst noch ein Ganove sein, ein Verbrecher. Und wenn der Verbrecher den Namen Jesus anruft, wird er gerettet. Natürlich wird es morgen, übermorgen in seinem Leben schön aufgeräumt. Wie beim Zachäus, wo er betrogen, gelogen und geschwindelt. Weißt du, wenn Jesus in dein Leben kommt, lebst du nicht mehr das gleiche Leben. Du lebst nicht mehr dein Leben, du lebst jetzt sein Leben. Deine Sünden sind vergeben. Schau auf Jesus. Mir ist diese Geschichte gestern so groß geworden. Diese eherne Schlange in der Wüste. Die sind alle gebissen, diese Israeliten, weil sie gemurrt, gemeckert und gegen Gott rebelliert haben. Sind von diesen feurigen Schlangen gebissen. Und wer da gebissen wurde, der ist gleich krepiert. So schnell ist das gegangen. Und die Leute schrien zu Moses, 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 hilf uns schnell. Was soll man machen? Meine Oma stirbt. Mein Vater stirbt, mein Sohn stirbt, sind alle gebissen worden. Und dann hat Gott gesagt, diese Schlange, eine Ehe der Schlange, du sollst eine Ehe eine Schlange machen, auf den höchsten Punkt stellen, und dann alle, die gebissen worden sind, die müssen nur die Schlange angucken. Nur die Schlange angucken. So simpel, so einfach, so naiv, dass sogar Kinder das machen können. Da musst du nicht Theologie zuerst studieren und in eine Gemeinde gehen und dich taufen lassen. Nein, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Halleluja. Ha! Und schon das Gift wirkt nicht mehr. Schmerzen sind vorbei. Ich sag dir ein Geheimnis. Ich habe so oft ausprobiert in meinem persönlichen Leben. Ich habe oft Schmerzen gehabt, oft Schwierigkeiten gehabt, wenn ich aufgestanden bin. Ich habe auf Jesus geschaut. Ich habe gesagt, Herr, Herr Jesus, mein Herr, du bist der Herr über meinen Körper, über meinen Geist, über meine Seele. Jesus! Und In dem Augenblick, wo du Jesus ausrufst, muss nichts Großes sagen. Jesus sagt, der Name ist erhöht von Gott. Und Gott hat einen Namen gegeben über alle Namen, über alle Geister, über alle Dämonen, über alle Teufel. Einen Namen über alle Namen. Ruf diesen Namen an. Und plötzlich, weißt du, plötzlich ist Leben da. Plötzlich ist Freude da. Plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt. Ich fühle mich gut. Mir fehlt gar nichts. Ich habe zwar kein Geld, aber ich bin glücklich. Ich habe nicht alles, was ich mir so wünsche, aber ich bin glücklich. Die Freude am Herrn. Das ist Osterbotschaft. Wer das richtig versteht, bei dem steht die Welt auf dem Kopf. Weißt du, und du kommst den Weltmenschen wie ein komischer Vogel vor. Verstehst du? Dich haben wir noch gar nicht gesehen. So exotischer Papagei bist du da, verstehst du? Du plapperst was nach. Ja, ein komischer Vogel. Du hast plötzlich eine ganz andere Melodie. Du zwitscherst ganz anders. Und mir ist ein komischer Vogel lieber als so die ausgestopften Spatzen. Diese, weiß ich möchte ein Piepmatz Gottes sein. Mich freuen am Herrn. Und schau, wie fröhlich solche Piepmatze sind manchmal morgens. Ja, Jesus gibt mir eine neue Melodie ins Herz. Das ist was, wenn ich Jesus anrufe, egal in welcher Situation, in welchem Zustand. Viele Menschen leugnen die Auferstehung Jesu. Warum? Weil sie Jesus nicht verstanden haben. Die haben einen theoretischen Jesus, verkopften Jesus, einen intellektuellen Jesus. Den gibt's nicht. Du kannst Jesus nicht verstehen. Er war Sohn Gottes. Und wie Flavius schreibt, er war ein ungewöhnlicher Mensch. Er war gar nicht richtiger Mensch. Verstehst du? Schreibt Flavius in seinen Altertümer. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre mein Glaube sinnlos. Und wäre von der Wahrheit so entfernt, wie irgendwo ein Planet von der Sonne. Weißt du, aber ich lasse mir die Wahrheit der Auferstehung nicht unterschlagen und glauben. Ich weiß, ich bin in Indien, in Kalkutta. Und wir unterhalten uns da mit meinen Brüdern Deutsch. Dann kommt auch einer, sagt, kommen Sie aus Deutschland? Sage ich, ja. Wir kommen, und Sie? Wo kommen Sie her? Ja, ich komme da aus Neukölln. Ich bin evangelischer Pfarrer, aber ich habe meinen Dienst quittiert. Ich bin kein Pfarrer mehr. Die Leute glauben nicht, was in der Bibel drin steht. Und die Nägel allein zu zählen, das will ich auch nicht. Nur ein bisschen da Kirche erhalten, Kirche renovieren. Ich nehme meinen Auftrag, hier kann ich was tun. Hier kann ich Menschen helfen. Ein evangelischer Pfarrer aus Neukölln. Und der dient Gott, hat sogar die Sprache gelernt und unterhält sich mit Leuten. Und wie lieb das war. Da war ein sterbendes Mädchen oder Frau. Und dann nimmt sie den zu einem Arm und singt was im Ohr. Dann hat er gesagt, die singt mir jetzt ein Liebeslied von Heiland oder von ihren Hindu-Gottheit oder was auch immer ist. Singt mir ein Lied. Ihr Mann liegt auf der anderen Station, der wird sterben. Und die wird die Woche auch, diese heutigen Tag auch nicht überleben. Aber was mir gut tut, sagte, hier den sterbenden Menschen zu dienen. Und nicht nur Nägel in der Kirche zu zählen. Das hat er buchstäblich gesagt. Die glauben nicht an die Auferstehung. Das war sein Problem. Deshalb ist er aus der Kirche ausgewandert. Verstehst? Und jemand hat mich hier Tage geschrieben, ich würde am liebsten aus der Kirche ausgehen. Die glauben nicht mehr an die Auferstehung. Die reden vom Humanismus. Gut sein, moralisch einwandfrei sein, armen Leuten helfen, die Flüchtlinge aufnehmen. Aber von Jesus haben sie kaum Ahnung. Die reden nicht mehr von Jesus. Und horcht ihr diese ganzen Predigten und Reden an, was die Bischöfe und so weiter halten. Anständig sein, die Flüchtlinge aufnehmen. Gewiss, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, nimmst du die Flüchtlinge auf. Und ich weiß, wir haben Tausende von Flüchtlingen gehabt. Durch unsere Gemeinde sind Tausende von Flüchtlingen gegangen. Weißt du, wenn du Jesus lieb hast, du hilfst, wo du helfen kannst. Aber das ist nicht unser erster Auftrag. Unser erster Auftrag ist, Jesus groß zu machen. Die Freude am Herrn. Und dann hast du Spaß, dann wirst du gerne den Menschen dienen, dein Bestes weitergeben. Ansonsten bist du ein ausgestopfter Vogel. Ja, hängst du irgendwo an der Wand. Das ist schön. Auferstehung ist ein Werk Gottes, was der Herr uns geschenkt hat. Weißt du, wir sind nicht mehr abhängig von diesen ganzen Lügen, was die Priesterkaste da sagt. Die haben Jesus gestohlen. Weißt du, ich weiß, ich kann dir Argumente bringen, da kommen diese Esoteriker. Jesus ist in diesem kühlen Grab erwacht und ist rausgegangen und ist nach Indien ausgewandert, als Yogi dort. Und er treibt so seine Geschäfte. Verstehst du, Jesus ist nicht in Indien. Versuch doch mal, diesen ganzen Marter, was Jesus über sich ergehen ließ, diese ganzen Qualen, auch wenn das Grab kühl ist, verstehst du, nach 3 Tagen, da gehst du nicht mehr nach Indien. Du wirst sterben. Und Jesus ist gestorben, leibhaftig, und er ist auch leibhaftig auferstanden. Und dann sagte er, hier sind meine Nägelmale, von wegen nach Indien zu gehen. Der Thomas geht nach Indien. Und der Apostel Thomas, der ist nach Indien gegangen, in Madras, wo der erstochen wurde, als er betete. Vergiss die ganzen Religionen, verstehst du? Menschen, die von Gott gepackt, ergriffen sind, die können es nicht mehr lassen, von dem zu reden, was sie gehört, gesehen und betastet haben. Du sollst den Heiland betasten. Wie bitte? Ja, doch. Betasten. Spüren. Der Herr ist da. Der Herr versorgt mich. Der Herr ist da. In der orthodoxen Kirche gibt es noch etwas. Während der Predigt, der Pastor predigt, die Osterpredigt hält, dann sollen sich die Geschwister, das habe ich erlebt hier in der großen Kirche am Leopoldplatz, dann sagte, lasst uns aufstehen und lasst uns einander in Arm nehmen. Dann gehen sie aufeinander zu und die umarmen sich. Die umarmen sich. Und ich fand es ganz toll. Verstehst du, wildfremde Menschen, 1000 Leute, die marschieren um die Kirche und die umarmen sich. Und die Menschen wollen umarmt werden, wollen gespürt werden, wollen gedrückt werden. Und wir werden nie vergessen, wir haben da eine Schwester aus Neuseeland, da sie halten Familie Rodney, die halten einen Vortrag über die Gabe, und die Gaben werden jetzt wirksam in der Gemeinde werden und so weiter, wir werden dienen. Und dann kommt diese Schwester, ein bisschen klein, pummelig, und sagt, du, aber ich habe einen Dienst der Umarmung, der Liebe. Und weil wer zu mir kommen möchte, der soll zu mir kommen. Ich habe gesagt, Umarmung, Dienst der Umarmung. Ich habe sowas noch nie erlebt, verstehst du? Noch nie, nicht mal in der Bibel steht, nicht mal in der Bibel. Weißt du, wir denken immer, was in der Bibel nicht steht, das ist nicht passiert. Und dann steht sie in der Ecke, die so Prophetie wollten, die haben sie alle gedrängt, die Prophetie, die Heilung wollten und was weiß ich. Und diese Schwester stand zuerst mal da. Und dann kam einer, sie hat umarmt und betet und sagt, oh Herr, segne meinen Bruder. Und ich weiß noch wie heute, da ist bei einem Mann Tränen gelaufen. Unser Gott hat ganz besonders auch, der sagte, in meinem Leben hat mich noch niemand umarmt, niemand mich gedrückt, mich niemand lieb gehabt. Und die haben Jesus, dann sagte, ich möchte Zeugnis geben, ich habe Jesus erlebt. Verstehst du, wo erlebt man Jesus? Umarm deinen Bruder, deine Schwester. Ich habe heute noch was. Nachher am Schluss vom Gottesdienst, nach dem Abendmahl. Ich habe hier Eier. Schöne Ostereier. Ich habe euch erzählt, letzten war es Mittwoch, glaube ich. Verstehst du? Das Schöne war dabei, was ich erlebt habe. Ich will es nicht machen, ihr müsst es nicht machen. Verstehst du? Aber dann nimmst du ein Ei und der andere nimmt ein Ei und dann klopfen sie gegeneinander. Und weißt du, man kann sich miteinander streiten, aber man kann helfen, Probleme zu lösen. Das ist auch ein Dienst, dass wir uns helfen, nicht nur Köpfe einzuschlagen. Verstehst du, ich kann mit dir, mit diesem Ei kann ich Kopf einschlagen. Ja. Weißt du? Und dann hast du ein anderes Problem. Aber ich kann dir die Liebe Gottes weitergeben. Die Liebe Gottes. Es gibt eine Legende. Verstehst du? Das sind alle bei einer Speisung oder Ernährung und so weiter. Aber die können nicht essen. Der Löffel ist zu lang. Jeder hat einen langen Löffel. Verstehst du? Und überlegen sich, was? Wie kann ich mit diesem langen Löffel essen? Unmöglich. Und dann kommen sie auf die Idee, sie füttern den anderen mit dem langen Löffel und sie füttern sich gegenseitig. Wir haben etwas, wo wir dem anderen helfen, dem anderen dienen. Das ist Auferstehung. Auferstehung ist nicht nur Halleluja, 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 Jesus lebt. Nein, Auferstehung ist, dass wir einander dienen. Einander zur Seite stehen. Beim Beten die Hände stützen. So wie dieser Hur und Aaron dort dem Moses den Arm gestützt haben. Beten. Verstehst du, wenn Moses die Hände sinken ließ, hat Amalek gesiegt, die Feinde gesiegt, und wenn die Hände oben waren, hat wieder Volk Gottes gesiegt. Weißt du, wir sollen einander Gehilfen sein, zur Freude. Ostern ist ein Freudenfest, und wir sollen Freude haben, dass wir einander dienen können. dass wir füreinander da sind. Und wie diese Frau dort in Kalkutta, die singt ein Liebeslied. Verstehst du, dieser eine Sterbende singt ein Lied dem deutschen Pfarrer ins Ohr. Ein Lied. Verstehst du? Und da sagt er, das tut meiner Seele mehr, ist mehr wert, als, weißt du, wenn ich auf der Kanzel irgendwo in Neukölln stehe und predige. Und die Leute doch nicht glauben und kaum in den Gottesdienst kommen. Hier kann ich dienen. Auch wenn meine Arbeit manchmal vergeblich ist, hat er mir erzählt. Weißt du, wir pflegen die Leute hier und die gehen auf die Gasse wieder zurück und kommen wieder nach 3 Wochen ins Heim. Hier in unsere Klinik zum Sterben. Weißt du, wir peppeln sie hoch. Oft ist es so, wir peppeln die Leute hoch. Wir dienen den Menschen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Aber wir werden nicht entmutigt. Wir wissen, unsere Arbeit ist nicht vergeblich. So wie die Arbeit Jesu nicht vergeblich war. Das Kreuz nicht vergeblich war. Seine Gebete nicht vergeblich waren. Sein Opfer nicht vergeblich war. Es ist nicht umsonst. Seit Ostern wissen wir, unsere Arbeit ist für den Herrn nicht vergeblich. Der Herr hat alles getan. Und es war alles umsonst. Jesus, du stirbst wie ein Versager am Kreuz. So starb Jesus. Verstehst du? Und dann, dass die Spötter der Christen in der Urgemeinde gemalt haben, dass Jesus, statt Jesus, ein Schwein hängt am Kreuz. Das ist Jesus oder der eine Bruder, der eine Soldat, der betet, ein Schwein, der am Kreuz als Versager, als Niete stirbt. Jesus starb nicht als Niete, als Schwein oder Versager am Kreuz. Er starb für deine und meine Sünde. Halleluja. Und die Leute können spotten, können lästern, so viel sie wollen. Was ist vom Römischen Reich noch übrig geblieben? Gar nichts. Aber Jesu Reich bleibt bestehen. Ihre Sprachen werden nicht mehr gesprochen. Ihre Münzen gelten nimmer. Verstehst du, ihre Gesetze gelten nimmer. Aber Jesu Name bleibt bestehen. Der Name Jesus, Halleluja. Gib doch einen Ruck deiner Seele. Unser Glaube basiert auf der Auferstehung Jesu Christi. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Bis zur Auferstehung Jesu gab es keine Grundlage zum Glauben. Warum soll ich glauben? Mit dem Tod ist alles zu Ende. Ob du Jude warst oder nicht, ob du da an das Gesetz geglaubt hast, alle sind gestorben. Für die Juden gab es kein Weiterleben nach dem Tod als solches. Und die haben sich noch gestritten, die Pharisäer und die Sadduzäer. Wie geht's nach dem Tod weiter? Für die gab es kein Weiterleben nach dem Tod. Die ganze Menschheit, die war gefallen, versagt, ausgeliefert dem Tod. Im Tod ist alles zu Ende. Du kannst das Gras von 1,80 Meter von unten ansehen, wie es wächst. So. War alles umsonst. Aber mit der Auferstehung hat mein Leben Sinn bekommen. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, wofür ich sterbe. Ich weiß, wofür ich kämpfe, wofür ich arbeite. Und mein Leben hat Sinn. Mein Glaube ist nicht nur eine Theorie, ein Buchstabe. Nein, es ist eine Tatsache. Eine Tatsache. Jesus ist auferstanden. Das gibt meinem Leben Sinn und Zweck. Er hat Satan besiegt. Der die Gläubigen anklagt, der auf die Gläubigen mit dem Finger zeigt und sagt, siehst du, ah, ja, siehst du, verstehst du, das habe ich schon immer gewusst. Der ist ein Ankläger der Brüder, aber der muss sein Maul halten, der kann reden, so viel er will. Weißt du, die Geschichte, da hat sogar der allmächtige Gott den Teufel beauftragt, pass auf den Hiob auf, mein Hiob, der ist gottesfürchtig. Und dann sagt der Teufel, ja, das kann ich gut machen, ich werde auf den Hiob aufpassen. Und so weiter. Dann sagt der Teufel zum Herrgott und sagt, das ist die Geschichte, das war vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung Jesu. Der Teufel haben auf die Menschen aufgepasst. Und gleich angeklagt. Ja, der kann glauben, nimm ihm alles weg und da wirst du sehen, der wird dem Angesicht absagen. Aber es gab einen Obmann, einen Schiedsmann, einen Schiedsrichter. Jesus Christus, er kam. Dieser faire Mann, der ihn auf die andere Seite gebracht hat. Jesus Christus. Und heute kann der Teufel dich nicht mehr anklagen. Hat keinen Grund mehr. Wenn er dich anklagt, dann sagt Jesus gleich, schau mich an, Vater. Ich habe für den alles bezahlt. Ich habe alles für ihn bezahlt. Satan sucht immer Anklagepunkte, was du falsch machst. Wenn du Kind Gottes bist und den Auferstandenen glaubst, kannst du gar nicht mehr falsch machen. Er korrigiert dich. Er hilft dir deiner Schwachheit. Der Heilige Geist und so weiter. Der macht Wunder und schafft Wunder in deinem Leben. Jesus kam und hat den Bösen, das Böse entlarvt. Das Vaterunser wurde erhört. Erlöse uns von dem Bösen. Ja, ist passiert. Der Böse hat nichts mehr zu melden. Die ganzen Bösewichte, egal wie sie alle heißen mögen und wo sie herkommen, diese ganzen Ankläger, die dich beschuldigen wollen, wo sind sie denn? Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das kannst du uns so geben. Sei doch, wenn du mal so niedergeschlagen bist, steh mal in deinem Badezimmer und sag, Vater, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und dann Amen. Weißt du, was das bedeutet? So sei es. So sei es. Durch Jesus zeigte Gott, weißt du, wie Erlösung aussieht? Nicht aufgeben, nicht resignieren, nicht mutlos werden, weitermachen, weitermachen. Es gibt eine Auferstehung, es gibt ein Ostern. Für uns alle gibt es ein großes Ostern eines Tages. Weißt du, da wird es Lachen und Kichern sein. Denn meine Bibel sagt, wenn die Erlösten heimkommen, ihr Mund wird voller Lachen sein. Wir sind noch nicht zu Hause, verstehst du? Deshalb, wir machen nur periodisch 3, 4 und dann machen wir auf Befehl, dass wir uns freuen. Aber wenn wir heimkommen, es ist vollbracht. Oh, Heiland, ich danke dir. Es ist vollbracht, es ist getan. Vor Ostern waren wir alle im Unglauben, in Unwissenheit, unterbelichtet, dem Teufel ausgeliefert, diesem Lügner und Mörder der Seelen. Aber jetzt bin ich erlöst. Oh, unser Mund wird voll Lachen sein. Wir sollen nicht traurig sein, wenn Menschen sterben. Es ist traurig, wenn ein Mensch stirbt. Aber wir wissen, die gehen nach Hause. Die haben es überwunden. Die haben alles abgehakt. Es ist vorbei. Die Krankheit, die Schwachheit, das Elend. Ist alles vorbei, alles passé. Weißt du, und das Grab ist leer. Das Grab ist nicht leer. Ich habe euch diese Tage gesagt und ich trete diese Behauptung an. Das Grab ist nicht leer. Im Grab sind die Leinentücher noch, die Schweißtücher. Die sind noch dort schön zusammengelegt für die Nachwelt. Die sollen sehen, ach, was meine Frau gelitten hat, was der Mann gelitten hat, was die Kinder gelitten haben, was sie alle so durchgemacht haben. Das ist diese Erinnerung. Verstehst du, diese Klamotten da, diese Schweißtücher. Die sind im Grab. Aber das Leben ist nicht mehr im Grab. Im Sarg. Oder in der Urne oder wo auch immer. Durch die Auferstehung Jesu haben wir ganz andere Fakten für unser Leben. Mein Erlöser lebt. Halleluja, mein Jesus lebt. Und das Jesus lebt, bleibt ewig ausgemacht. Paulus sagt noch ganz schnell, will ich hier ein Wort zitieren von ihm. Leben wir oder sterben wir? Wir sind des Herrn. Halleluja, leben wir oder sterben wir? Wir sind des Herrn. Weißt du, durch die Auferstehung Jesu ist Satan entmachtet, ist Satan entrechtet an uns, wir sind alle glatt, der kriegt uns nicht im Griff und der Teufel ist entlarvt. Du kannst an ihm, an sie nichts ausrichten. Milliarden von Menschen in der islamischen Welt, die machen etwas und ich wünschte, du würdest es auch machen, ohne ein Moslem zu werden. Weißt du, was die Moslems machen in Mekka? Die gehen um diesen schwarzen Stein und jeder muss einen Stein in der Tasche tragen. Die werden nachher den Teufel steinigen. Verstehst du, der Teufel soll gesteinigt werden. Der ist ein Verbrecher, der dein Leben so zerstört und ruiniert hat, dich ausgelaugt hat, bis geht nicht mehr. Weißt du, wenn ich sterbe, nehme ich einen Stein in der Tasche. Verstehst du, wenn ich auferstehe, der Teufel schmeiß ich. Er sagt, was? Du wolltest mich zugrunde richten, du wolltest mich enterben, du wolltest mich entrechten. Weißt du, wir sagen, das ist cool, Moslems, weißt du, die haben keine Ahnung von Gott. Vielleicht haben die mehr Ahnung von Gott, als du denkst. Verstehst du, bilde nichts ein, dass wir besser sind. Verstehst du, der Teufel muss gesteinigt werden. Halleluja, Halleluja. Weißt du, er ist der Verfluchte, der Verdammte. Der Dahingegebene, der Ankläger der Brüder. Weißt du, wir sind in einem Prozess. Wir werden ihm heimzahlen. Wir werden nämlich alle seine Beute wegnehmen. Ich habe gestern über die Amalekiter gesprochen. Alles, was die zusammengeraubt haben in all den Jahren, das hat David ihnen weggenommen, als er um seine Sikla kämpfte, um seine Lieblingsstadt kämpfte. Weißt du, und dann werden wir erst Frieden haben. Der Teufel soll gesteinigt werden. Von mir aus. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Da hat mir genug Schaden angerichtet. Genug mich blockiert. Genug mich belogen. Genug Übles über mich verbreitet. Genug. Verstehst du? Mir reicht's. Verstehst du? Wir sollten gute Moslems werden wieder. Verstehst du? Was die nicht richtig machen, wir machen es richtig. Durch die Gnade Gottes. Wir werden uns erheben, denn wir haben eine lebendige Hoffnung. Der Teufel hat für uns, ist für uns keine Bedrohung mehr. Pass auf, ich habe was hier. Verstehst du? Einen schweren Stein aus Blei. Du wirst gesteinigt. Du Gauner, Lügner, Dieb, Mörder. Halleluja, Jesus, du bist Sieger. Herr Jesus, ich danke, dass du lebst und dass du dem Satan die Macht genommen hast. Und wir werden den Teufel eines Tages steinigen. Und Jesus wird wiederkommen mit seinen Erlösen, mit seinen Heiligen. Und er wird den Satan richten mit seinen Heiligen. Tausende und Abertausende Gläubige werden kommen in den Wolken des Himmels. Und sie werden den Teufel davonjagen. Das ist Bibel. Du bist anders ausgelegt und anders verstanden. Aber Jesus, ich danke dir, du hast uns den Sieg gegeben, den Sieg und die Hoffnung der Auferstehung, des ewigen Lebens. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja, halleluja. Jesus, du hast mein Leben erneuert, mir wieder Hoffnung gegeben durch deine Auferstehung. Ich predige jedes Jahr Ostern und schon bald 50 Jahre und jedes Mal was Neues, eine neue Offenbarung, einen neuen Impuls. Ich bin begeistert. Mein Heiland lebt. Mein Jesus siegt. Mein Jesus ist der Überwinder über Tod und Teufel und Krankheit und Sünde und alles Negativ in dieser Welt. Halleluja, halleluja. Jesus, du bist Sieger. Und wir preisen deinen Namen. Blumhardt hat einmal gesagt, ein Pfarrer, schon im vorletzten Jahrhundert, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Halleluja. Können wir Amen sagen?
Amen.
Amen. Ist ewig ausgemacht, die ganze Geschichte. Wir möchten jetzt zum Tisch des Herrn gehen.